Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Ereignisse in der arabischen Welt sind jetzt Thema im Tagesgespräch. Zu Gast ist Arnold Hottinger, der Mann, der den Nahen Osten seit Jahrzehnten als Journalist und Buchautor beobachtet und auch als 84-Jähriger das Geschehen dort noch intensiv verfolgt. Er beantwortet die Fragen von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Arnold Hottinger, Korrespondenten zu Kairo, Beobachter, Experten, sie all tun sich eigentlich schwer zum Einschätzen, was in Ägypten wirklich passiert. Warum ist das so schwer?
Warum?
Zum das Einschätzen. Warum ist das so schwer?
So schwer einzuschätzen?
Ja.
Weil, ja, es gibt halt zwei verschiedene Richtige und jede hat seine Propaganda und die Regierung ist jetzt dran, systematische Gegenpropaganda gegen die Gruppe, wo der, große Gruppe, wo der Staatschefin absetzen, zu entwerfen und auszuüben. Propaganda nicht nur in Wort, sondern auch mit Schlägen, mit Prügel.
Das heisst, die Gewalt, die da gekommen ist, die Schüsse plötzlich, das gehört zu einer ganz genauen Taktik vom Regime her.
Ich bin deren Ansicht, ja. Und meine Kollegen, die in Kairo sind, dürfen das nicht so genau sagen. Wenn man sagt, das kommt vom Innenministerium oder das ist Polizei, riskiert man ausgewiesen zu werden. Ich sage, hast du das bewiesen und du hast ja eine Lüge gesagt und ab mit dir. Aber die Schlauen sagen das indirekt. Ich habe Jeremy Bowen gelesen, das ist ein alter Nahost-Spezialist, der sagt, Demonstranten für Hosni Mubarak sind gut organisiert.
Das heisst, in der diplomatischen Andeutung liegt dann eigentlich einiges.
Ja, das heisst, das sind Leute, die ihre Organisation haben. Und dennoch kommt es andere Meldungen, sie sind mit Autos da angefahren worden. Das spricht auch dafür. Und dann die Militär haben ihnen Platz gemacht und sie sind auf der Platz gekommen. Das ist alles, es tönt alles nach arrangiertem Gegenbewegung, sowohl physisch wie auch propagandistisch.
Also das heisst auch der Kamelreiter, den wir vorher gehört haben im Beitrag von der Irene Meyer, wo von Gizeh komme und will verteidigen, dass er eben mit den Touristen kann weiterarbeiten kann und darum die Ruhe jetzt wieder soll zurückkommen bis im Herbst. Das Sie gehört dazu.
Man muss sich das konkret denken, weil der Kamelmann lebt bei der Pyramide. Und wenn er die Polizei nicht will, dann ist sein Job fertig. Und wenn die Polizei ihm sagt, du gehst jetzt da rein, kriegst ja noch 20 Pfund, macht er das selbstverständlich.
Zurück zu dem, warum die Einschätzung so schwierig ist, würden Sie also sagen, weil es gibt von beiden Seiten, oder vor allem von der Regierungsseite, gibt es massive Propaganda. Und es ist schwierig auch, weil man gar nicht als Korrespondent gar nicht offen kann berichten.
Ja, Es ist vielleicht auch für manche schwierig durchzuschauen, denn natürlich gibt's zu dem harten Kern von Leuten, die mobilisiert worden sind, gibt's einen zweiten Umfang, das sind die Leute, die bezahlt worden sind. Und dann gibt's auch Leute, die spontan mitlaufen, weil sie ihre Existenz gefährdet sehen, wie wir das gehört haben von den Ladeleuten und so weiter. Das ist auch im richtigen Moment lanciert worden. In dem Moment, wo der Hosni Mubarak gesagt hat, ich gehe im September. Gibt es einen Haufen Leute, die sagen, gut, jetzt haben wir es ja erreicht und jetzt wollen wir nicht noch einmal riskieren, dass da mehr unnötig ist und so weiter. Jetzt Schluss. Und daraufhin ist dann auch der Schub, nicht wahr, der Gewaltschub vor der Polizei.
Wie überrascht sind Sie, Arnold Hottinger, eigentlich gewesen, dass es in Ägypten überhaupt zu dieser Art, diesen massiven Unruheprotest kommt?
Überraschend nach Tunis, ich habe nicht überraschend gesehen, dass es ausbrochen ist, aber überraschend, wie stark es ausbrochen ist. Also, dass es Tausende gegeben hat, also Zehntausende und Hunderttausende, das ist überraschend gesehen. Denn frühere Demonstrationen sind immer wieder von der Polizei übermannt worden. Es hat immer wieder 2000 Demonstranten gegeben und 6000 Polizisten.
Und dass das mal so viel mehr sind, hat sich einfach die wirtschaftliche Situation zugespitzt. Ist es wirklich der Anstoss von Tunesien her gewesen, der den Leuten Mut gemacht hat? Was denken Sie, ist da der Grund?
Sicher. Aber es gibt Organisatoren. Es gibt den sogenannten 6. April. Wer das genau ist, dürfen wir gar nicht wissen. Die müssen sich bedeckt halten, aber sie haben es zu tun mit den Gewerkschaften. Und sie haben mehrere blutige Streik in Mahal al-Kubra, darum heißt es 6. April, das ist damals passiert, ausgelöst. Und das sind Leute, die sagen, jetzt kommt's drauf an. Die haben gesehen, Tunis funktioniert, vielleicht funktioniert's auch bei uns. Sie haben den Tag ausgewählt, der 25. Januar, wo der Fest der Polizei nicht war, und das hat funktioniert.
Also das heisst doch, das Bild vom Funken, das es braucht, das dann von Pulverfass zu Pulverfass springt, das würde Sie sagen, zwischen Tunesien und Ägypten hat das klar funktioniert.
Ja, aber auch mit Leuten, wo der Funke ein bisschen angefacht haben.
Und
wo schon länger darauf warten, dass der Moment kommt und sich darauf vorbereiten und ganz hart die Oppositionelle sind, wo schon x-mal verschlagen worden sind von der Polizei.
Wenn Sie jetzt das, was in Ägypten passiert, beobachtet, Arnold Huttinger. Gibt's denn auch, sind Sie da ganz der Beobachter, der Journalist, der das objektiv wahrnimmt? Oder haben Sie auch Freude, dass die Opposition so stark ist?
Man hat sie Freude, aber man hat auch seine Bedenken. Man ist genügend Beobachter, um zu sagen, es ist ja erst der erste Akt. Falls es gelingt, der Mubarak absetzen, ist erst der erste Akt über die Bühne. Und der zweite Akt wird schwieriger als der erste Akt. Der zweite Akt wäre dann der Übergang zu einer Demokratie. Und wenn man die ganzen Umstände kennt, zum Beispiel ganz einfach die Leute, die Demonstranten, die haben etwas gesehen, jetzt haben wir den Mubarak abgesetzt, und jetzt wo ist unser besseres Leben? Und natürlich ist es nicht da. Und dass dann Ungeduldsphänomen kommen, oder dass man dann noch einmal keine Unruhe schaffen, dass die Leute, die immer noch da sind, wo das alte System haben wollen, noch einmal Chaos schaffen, und dass dann mehr Leute gibt, die sagen, ja, also, das wird ja nicht mit dieser Demokratie. All das ist noch im zweiten Akt, wo wir noch nicht erlebt haben.
Im ersten Akt, was ist für Sie die grösste Überraschung gewesen? Ich meine, es gibt die Armee, man kennt die Machtfaktoren, es gibt die Polizei. All die Machtfaktoren sind ja eigentlich bekannt. Trotzdem, wir haben es vorher gesagt, es war wie ein Funken gewesen, der jetzt plötzlich aufgeflackert ist. Was ist für Sie an dieser Tatsache die grösste Überraschung gewesen? Oder was hat Sie am meisten überrascht?
Die grosse Masse. Ja. Das ist so viele Leute bringen. Und das kommt jetzt auch am nächsten Freitag wieder. Kurz noch einmal so viele Leute ausbringen. Kurz noch einmal eine Masse ausbringen, die Polizei ertränkt. Das ist es eigentlich.
Und ist es für Sie auch überraschend gewesen, dass es die Mittelschicht ist, die vor allem protestiert? Oder wie sehen Sie das? Wer hat da vor allem protestiert?
Nein, das kennt man. Also, es ist die untere Mittelschicht. Und die untere Mittelschicht ist ein Begriff, abzinken zum Proletariat. Denen geht's schlecht. Und sind immer die gleichen Sachen wie in Tunis auch. Sind die Leute, die studiert haben oder die Schule abgeschlossen haben und keine Arbeit finden und wissen, nur mit Verbindungen kriege ich überhaupt Arbeit. Und die Verbindungen habe ich nicht oder ich will sie gar nicht haben. Dreckige Verbindungen. Und die sind schon seit Jahr und Tag vorhanden. Sie wachsen immer. Und das hat man gewusst. Und die kennt man.
Und die Schicht ist so breit, dass es sind Hunderttausende von Leuten.
Ja, die können auch das Untere, was unter ihnen ist, ihre Familien. Meistens ist das der eine Hellste von der Familie, wo durch die Schule durchgegangen ist. Die können dann auch 6 Cousins und 12 Verwandte mobilisieren. Denen alle schlecht geht, die alle, die du kennst, muss etwas ändern. Also das untere Mittelschicht mit ihrer Einwirkung auf das Proletariat, können Sie sagen.
Das heisst aber auch das Proletariat oder die Leute, ich glaube, in Kairo kann man es ganz konkret sagen, die Leute, die in den Slums um Kairo herumwohnen, die haben sich bis jetzt gar noch nicht richtig eingemischt.
Ja, das ist nicht so ganz einfach. Es ist, der Verkehr ist stillgelegt worden und die Eisenbahn, also die Untergrundbahn ist stillgelegt worden. Und ja, sie können 2 Stunden zu Fuß laufen, aber sie können in den Zürmer 5 Stunden zu Fuß laufen. Und Kairo ist groß. Aber viele sind gekommen, stundig viele sind gekommen. Und es kommt eben jetzt sehr darauf an, wie viele haben Angst. Oder wie viele lohnt sich von dieser Propaganda überzeugen, wir haben ja unser Ziel erreicht und wir müssen jetzt gar nicht mehr den Kopf anheben. Es gibt sicher solche, die gehen am Freitag, am nächsten Freitag. Aber wie viel wird das sein, müssen wir abwarten.
Und was spielt da jetzt eine Rolle? Ich meine, hat die Opposition, verfügt ja nicht über Medien, wie kann sie überhaupt mobilisieren?
Ja, auch dort gibt es die formellen Medien, also die elektronische Medien. Es gibt Al Jazeera, wo jeder anschaut, das große Fernsehen. Aber es gibt auch einfach die Familienverbindungen. Wenn eine plugged in, wenn einer so im internationalen Medienbereich Bescheid weiß, der informiert 20 andere Leute oder 50 andere Leute.
Also effektiv die Mund-zu-Mund-Propaganda, denken Sie, ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, vor allem, weil eben alle zustimmen. Alle sagen, so geht's nicht weiter. Und wenn dann kommt, ja, in Tunis ist nicht gegangen, oder in Tunis ist es gegangen, und dann kann das von Mund zu Mund, das fließt von Mund zu Mund, aber der Input, nicht wahr, die direkte, der erste, die das genaue Bescheid wissen, wie ist das gegangen, Tunis, das kommt über die Medien. Und es gibt nur Leute, die sich da direkt einschalten.
Sie haben vorher gesagt, Arnold Hottinger, dass für Sie das Überraschendste eigentlich war, die grosse Menge, der grosse Zustrom, die Grösse von dem Protest. Hat man das nicht auch ein bisschen eigentlich sehen müssen? Oder hätte man nicht einschätzen können? Oder eben die Frage nochmal, warum hat das niemand sehen können?
Nein, der Erfahrungssatz ist eben gesehen, die Polizei hat das in der Hand. Wir haben x Versuche gesehen, sogar der 6. April, so etwas loszutrampeln, etwas auszulösen. Und die Polizei hat das immer wieder abgewürgt. Die Polizei ist nicht unfähig.
Aber das würde heissen, dass demal die Polizei zu wenig hart jetzt aus Sicht vom Regime durchgegriffen hat. Nein, oder sie das unterschätzt hat?
Sie sind so hart gewesen, wie sie können, rausschiessen. Da ist eine rote Linie gesehen. Geschossen wird nicht.
Ja.
Ich kann noch sagen, warum. Aber sie haben einfach nicht nur Leute gehabt. Sie haben 100.000, nicht wahr? Und wenn eine Million Protestanten kommt, sind sie ertränkt. Sie sind ertränkt worden in deiner Masse. Und das haben sie selber noch nie erlebt. Also es ist einfach, die großen Massen sind jetzt so groß geworden, dass auch die alten Erfahrungswerte nicht mehr stimmen. Die haben ihre Erfahrungen, wie eine Demonstration niederschlägt. Und es ist nicht mehr aufgegangen.
Und die rote Linie, was ist mit der?
Das ist die Armee. Es kommt darauf an, also die Polizei schaut auf die Armee. Und die Polizei weiß letzten Endes, ist die Armee mein Rückendeckig. Und wenn die Armee nicht will, bin ich niemals. Ich bin nur der Vorposten, wo auf der Straße steht, für die wirkliche Muskel, wo in der Armee sitzt. Und was die Armee will, das ist die grosse Frage. Die Armee hat klar gemacht, wir wollen nicht schiessen auf die Bevölkerung. Heute ist nicht mehr ganz klar, ob das ein taktischer Move war oder ein strategischer Move. Das heißt, ob das wirklich die Armee strategisch nie mehr wird geschossen auf die Bevölkerung oder ob der Geheimdienst der Armee gesagt hat, schau, jetzt müssen wir 3 Tage Fest haben, wenn wir Volksfest organisieren und nachher schauen wir, was wir machen. Das ist auch möglich. Aber jedenfalls, die Armee hat klargestellt, der Bescheid gegeben, wir schiessen nicht auf die Bevölkerung. Gleichzeitig aber hat die Armee doch immer wieder eine Bremsfunktion ausgeübt. Es hat plötzlich eine Überfliegung gegeben, Tiefflug über Tahrirplatz. Und das wird angeordnet, das kann man nicht bestellen am Telefon. Das ist dumm, was die Luftwaffe, wenn man sagt, das wird jetzt gemacht und kompliziert die Angelegenheit. Das heißt, es gibt Teil von der Armee oder teilweise wird die Armee dann doch eine gewisse Aufsicht und eine gewisse Lenkfähigkeit behalten, auch ohne zu schiessen.
Das heisst, dort gibt es gewisse Widersprüche in der Armee?
Vielleicht gibt es verschiedene Gruppen. Aber es könnte auch sein, dass die verschiedenen Gruppen jetzt bereits auf eine Linie ausgehandelt haben untereinander. Und die Linie wäre, wenn sie da ist, wir wollen den jetzigen Vizepräsidenten Omar Suleiman und der wird unsere Interesse wahrnehmen. Es geht der Armee immer darum, dass ihre Privilegien nicht stürzen, einfallen. Und es könnte sein, dass das also schon abgemacht ist und dass jetzt die Armee ja, sich taktisch lässt einsetzen vor dem Keimdienstmal.
Das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Das wissen auch Sie nicht. Ist auch für Sie schwierig zum Einschätzen. Vielleicht noch ein Blick zurück. Sie haben vorher beschrieben, wie die Armee und die Polizei die Proteste immer wieder hat unterdrücken können. Immer wieder, hat es gelangt. Und diesmal ist von der Menge her zu viel an Protest da sozusagen. Muss man nicht auch sagen, der Westen ist immer wieder blauäugig gewesen, im Sinn, dass man die Gewalt von Polizei und von Armee hat man einfach geduldet, hat man durchgehen lassen, ist man auch nicht blauäugig gewesen?
Ja, eher blindäugig als blauäugig, nicht? Aber bewusst, also man hätte es nicht wollen wissen. Es hat Amnesty International gegeben, die ganze Sache immer wieder dokumentiert hat. Ja, Amnesty International, die sind halt, die machen halt großes Geschrei und wir haben unsere Interesse. Und darum ist es gegangen. Also wir haben unsere Interesse und die nimmt der Hosni Mubarak ganz gut wahr und das geht ja ganz gut und das dient der Ruhe im ganzen Nahen Osten und der Sicherheit vom Petrol und so weiter und so weiter.
Und dass dann auch die Medien, jetzt die westlichen Medien, die westlichen Regierungen nicht stärker darauf geschaut haben, das ist auch, gehört auch zu dieser Blindheit.
Ja, die Medien, das ist auch ein bisschen komplizierter. Es gibt Medien, die absolut auf dieser Linie stehen, gerade in Amerika. Das bestehende System ist prima und das muss weitergehen. Und genauso, wenn man das hat und wenn das nicht so ist, muss man draufschlagen. Und das ist ein großer Teil der Medien in Amerika. Und naja, unsere Medien sind auch immer ein bisschen beeinflusst von dem, was in Amerika gesagt wird.
Und dass wir auch ein bisschen die Fassade haben wollen anschauen, vielleicht, weil der Tourismus
ja,
so schöne
so
Bilder
bequem.
Zeichnet,
es gibt, ist so es bequem. Gibt, es bringt Geld. Auch uns bringt es Geld. Das muss man auch sehen. Diese privilegierten Chronikapitalisten, die vom Staat privilegiert sind, sehr viel verdienen, die geben ihr Geld nicht aus in Ägypten. Die geben ihr Geld aus in, bei uns. Sie kaufen in Europa oder in Amerika und die haben Bedürfnisse, die dem entsprechen. Sie tun nicht viel für die Ägypter. Und das ist dann unser Profit, hier an der Bahnhofstrasse.
Das ist der kritische alte Arnold Hottinger, wo die Stimme des Zornes. Lassen wir das. Ich will noch einen Schritt weiter gehen, einen Schritt weiter aufmachen. Es ist jetzt Ägypten, vorher war es Tunesien gewesen, es ist vielleicht bald Jordanien, Jemen, Syrien vielleicht sogar, Algerien, Libyen, man weiss nicht, was passiert. Ist das, was da passiert, für Sie so etwas wie eine arabische Revolution?
Es ist der Ansatz, aber die kann auch abgewürgt werden. Tunis ist gegangen, Akt 1. Wir sind jetzt im Akt 2 und erweist sich als schwierig, wie vorauszusehen war. Aber wenn es in Ägypten geht, hätte es ein ungeheuer großes Gewicht für die ganze arabische Welt. Tunis ist, ja, das sind komische Leute am Ende in Afrika. Und Ägypten ist Zentrum. Und groß. Und wenn das dort klingt, dann ist das noch stärker anregend. Jetzt ist schon anregend für all die Gruppen, die protestieren wollen. Aber das heißt nicht, dass das Resultat immer gleich muss sein. Überall gibt es soziale Probleme, aber jedes Staat hat seine eigene Konstellation, seine eigene Methode, seine eigene Geschichte und es muss nicht immer gleich laufen.
Aber das Ziel wäre immer das Gleiche, mehr Demokratie.
Von den Protestern, ja, und vom Staat natürlich auch, er wird an der Macht bleiben. Nur die Mittel und auch die Höhe des Protestes wird in Syrien auch so eine große Masse auftreten. Bis jetzt ist nicht der Fall gewesen.
Weil der Apparat noch zu stark ist.
Vielleicht auch andere Gründe. Weil es eine vielfältige Gesellschaft ist, zusammengesetzt aus vielen, nicht so gleichmäßig wie Ägypten. Aber, und die Armee spielt immer eine große Rolle und Heimgehen spielt eine große Rolle. Das ist jedes Mal ein bisschen anders.
Ich habe vorher nach der arabischen Revolution gefragt. Wenn ich einen Vergleich mache und sage, ist es wie die französische Revolution, würden Sie sagen, das ist überzogen, der Vergleich ist zu weit hergeholt. Aber wenn es klingt, ist denn das so etwas wie die französische Revolution?
Ich würde sagen, es ist nicht so grundlegend wie die französische Revolution. Die französische Revolution hat mit Ideen angefangen und hat dann die Ideen verwirklichen versucht, was etwa 50 Jahre gegangen ist. Und im Fall von deiner Revolution ist jetzt einfach, so geht's nicht mehr weiter. Aber eine klare Idee, was Kosel eigentlich nur mehr, ja, wenn man es irgendwie machen, wird Europäer, aber doch nicht ganz so wird Europäer. Die einzige Idee, wo einigermaßen im Raum steht, ist die islamische Demokratie wie in der Türkei.
Also es ist eher eine Situation, wie wir sie im Ostblock beispielsweise gesehen haben, wo die Regime auch all so in Kettenreaktion gefallen sind.
Ja, ich weiß nicht genau, ob es im Ausblock so sehr von unten aufgekommen ist. ich glaube, es ist mehr gesehen, die innere Struggle und die Erschöpfung von der Wirtschaft und so weiter. Es ist nicht so sehr ein Protest von unten gesehen, wie es im Fall von der Araber ist.
Also Ostblock mehr ein Zusammenbruch, ja, und in Arabien mehr ein Aufbruch von unten.
Aufkochen, hochkochen, das ist es.
Und ist das etwas, wo Sie so auch Gemeinsamkeiten sehen? Oder in dem arabischen Raum gibt es eigentlich mehr Gemeinsamkeiten? Oder würde ich sagen, all die Länder, die wir vorher aufgezählt haben, sind auch mehr Unterschiede am Schluss?
Schauen Sie, der Nasser hat wollte eine grossarabische Nation. Und er hat kolossalen Erfolg gehabt, propagandistisch. Alle haben da geglaubt und darauf gehofft und so weiter. Aber es ist nicht gegangen. Warum ist es nicht gegangen? Weil jeder Staat seine eigenen Interessen gehabt hat und hat nicht wollte sich einschmelzen in die grossarabische Nation. So ist es auch jetzt. Es gibt ein gemeinsames Aufstehen, Begehren, Änderungswünsche. Aber jeder Staat ist da und ist wie eine Käfig, in dem sich das abspielt. Wenn sie zusammenfallen, die Staaten, ist auch nicht gut. Dann haben sie den Fail-State. Wenn sie zusammenfallen, haben sie etwas wie Somalien. Und das steht vielleicht in Jemen bevor.
Also, wenn ein grossarabischer Raum, würden sie gar nicht gut finden?
Das würde nicht passieren. Die Eigeninteressen der Staaten sind so gross und so stark, dass sie sich immer werden halten. Wenn sie zusammenbrechen, ist ein Zusammenbruch und dann ist, ja, der Staat geht Grund, aber das gibt kein grossarabischer Staat, sondern es gibt einfach another failed state like Somalia.
Und wie gross sehen Sie denn da Gefahren von diesen Islamisten? Das ist ja immer auch der Grund gewesen, warum in Ägypten der Mubarak unterstützt worden ist vom Westen her. Gefahr von diesen Islamisten, wie gross schätzen Sie die effektiv ein?
Islamisten haben halt auch eine Entwicklung und das wollen wir nicht sehen. Die Europäer sagen, ja, die sind so und sie verändern sich nie. Und das ist einfach nicht wahr. Es hätte mal Ideologie gegeben von Leuten, die glaubt haben, also wenn man nur den Islam ganz genau befolgt, dann kommt das Heil. Man hat das ausprobiert, in Iran, das Heil ist nicht gekommen. Man hat es
ist eigentlich erhofft. Wirtschaftlich gescheitert.
Ja, es geht nicht, es ist gesellschaftlich. Das ist, heutige Gesellschaften sind es kompliziert. Man kann nicht die Ordnung von 600 nach Christus wieder einführen und meinen, das prosperiert dann. Und andere sind nicht auf die Nagelprobe gekommen. Das ist eigentlich schade. Also in Algerien hätte man die Leute sollen probieren lassen. Dann hätte man der Bürgerkrieg vermieden. Und zum Schluss hätte sie auch gemerkt, dass es nicht geht. Und noch andere, die ein bisschen intelligent sind, wie der Ranouchi von Tunesien, der jetzt zurückgeht nach Tunesien, die haben das bereits begriffen. Und er hat gesagt, nein, wir müssen eine islamische Demokratie haben. Und es geht darum, Werk zu finden, wie der Islam und Demokratie können zusammenarbeiten, koexistieren.
Das heisst, Sie würden sagen, die Gefahr vom Islamismus, von islamischen Staaten, von islamischen Regime wird bei uns im Westen überzeichnet.
Es gibt eine Möglichkeit, das wieder zum Leben zu bringen. Und das ist, ein paar Bomben auf Iran zu werfen. Dann können sie zurück, sind wir klar, zurückbombardieren in die bereits vergangene Zeit. Also 20 Jahre zurückbombardieren, dann haben sie die Islamisten wieder.
Ja, aber eigentlich würden Sie sagen, es ist ein,
wenn Sie das vermeiden,
ein Drohgebilde.
Ist es vorbei.
Aber es ist ein Drohgebilde, wo eigentlich die Geschichte jetzt im Iran beispielsweise gezeigt hat, so funktioniert es gar nicht.
Ja, das weiß jeder mal.
Und warum ist denn trotzdem die Betreuungskulisse noch so, wird die so gerne angezogen?
Naja, in Amerika weiß man es nicht. In Amerika haben sie nicht begriffen, dass die Zeit sich geändert hat. Sie wollen es gar nicht begriffen, denn sie möchten gerne Krieg führen. Oder gewisse Leute möchten gerne Krieg führen.
Ist es so einfach?
Puh, ich sag's jetzt sehr einfach. es gibt auch Medien, wo in dem Sinn instrumentalisiert werden. Aber es ist einfach so, dass die Zeit sich verändert hat und Amerikaner sind fixiert auf das Bild von New York. Das sind immer Islamisten, die Leute, die unsere Wolkenkratzer in die Luft lehnen.
Und Sie würden eigentlich sagen, lehnt mal weg von dem Bild.
Geschichte.
Und wie geht jetzt die Geschichte weiter in Ägypten? Wagen Sie eine Prognose? Was passiert?
Ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch groß, dass der Mubarak muss gehen. größer. 40%, dass er sich durchsetzt, 60%, dass er muss gehen.
Und dass er sofort muss gehen? Also in den nächsten zwei Wochen?
Vor dem September, ja.
Und woher nehmen Sie die Überzeugung? Oder was denken Sie, warum?
Weil ich annehme, es werden doch große Massen kommen und die Massen sind bereit, noch einmal ihren Kopf anzuheben. Vielleicht können sie das mal mit Knüppel.
Und wenn der El Baradei, der ägyptische Friedensnobelpreisträger, gesagt hat, wenn der Mubarak seine Haut will retten, dann müsse er jetzt gehen, spätestens bis morgen, dann würden Sie sagen, das hat ein bisschen etwas.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, der Mubarak ist ein härteres Holz als der Ben Ali. Und er wird nicht gehen. Und es wird dann Froko, das wird die Akt 2, nicht wahr? Im Akt 2, wenn wir da vor Gericht stellen oder wenn wir da pensionieren.
Und das Entscheidende ist eigentlich, dass die Angst weg ist. Das gibt der ganzen Sache so viel Schwung.
Das?
Dass die Angst weg ist. Die Angst der Leute, dass sie keine Angst mehr haben.
Dass die Angst weg ist, ja, aber die Angst ist jetzt wieder ein bisschen gekommen. Ich würde sagen, ein Teil der Leute hat jetzt Angst gekriegt mit deinen Gegendemonstrationen. Und das ist das Offene. Wie viel haben Angst gekriegt und wie wenig?
Arnold Hottinger, Sie verfolgen sicher gespannt weiter, was da passiert. Danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Tagesgespräch mit Arnold Hottinger, Journalist, Buchautor, seit Jahrzehnten Beobachter der arabischen Welt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.